Wir haben es gerade schon gehört in Ihrem neuen Roman mit dem Titel Zu lieben, den Sie seit heute bei uns als Lesung hören können, erzählt die Schriftstellerin Ulrike Dresner von der Adoption ihrer Tochter. Mary hat die ersten 3 Jahre ihres Lebens in einem Kinderheim in Sri Lanka gelebt und nachdem Ulrike Dresner und ihr Ex-Mann über lange Zeit vergeblich versucht haben, ja, ein Kind zu zeugen, zu bekommen, haben sie sich irgendwann für eine Adoption entschieden. Ihr Roman Zu lieben schildert also, wie Mutter und Tochter sich kennen und lieben lernen, während die Liebe zum Partner langsam vergeht. Ulrike Dresner ist mir nun zugeschaltet. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Hallo.
Sie haben bereits, so wurde mir zugeflüstert, ein wenig in die Lesung reinhören können. Mit welchem Eindruck?
Ja, es ist ganz wunderbar, so einen eigenen Text in einer fremden Stimme zu hören. Und Nina Kunzendorf, finde ich, macht es großartig, weil sie sofort so einen Klangteppich erzeugt, der einen dann trägt. Also manches betont sie anders, als ich es tun würde. Aber es ist so schön stimmig in sich und für mich auch nochmal eine neue Begegnung mit der eigenen Geschichte.
Stelle ich mir einen spannenden Prozess vor. Wir hören mal rein in die Lesung, wie gerade erwähnt, mit der Schauspielerin Nina Kunzendorf.
Die Woche nach dem Alarm, der kein falscher war, verging mit hektischen Bewegungen. Über eine glühend heiße Autobahn rollte das Auto zum Beispiel zu einem Möbelhaus. Schwangere Frauen entwickeln Nesttrieb, heißt es. Ich war keine schwangere Frau, meine Triebe waren nicht generell unterentwickelt, der Nesttrieb fiel mir daher leicht. Im Möbelhaus kauft man ein Mitnehmbettchen, das hoffentlich die richtige Größe hat, denn wie groß ist ein 3-jähriges Kind, das man nie gesehen hat? Und das nun das eigene Kind sein wird. Vielleicht kommt man am Ende von der Abholreise auch ohne das Kind zurück. Den Kleinen nehme ich nicht. Oder, die Kleine geben wir ihnen nicht. Und dann ist es blöd, das Bettchen zu haben. Ich war mir allerdings sicher, dass uns das nicht passieren würde und außerdem ist, wenn man mit dem Kind auf dem Arm zurückkehrt, nur eines noch blöder als ein überflüssiges Bettchen, nämlich kein Bettchen.
Ein Ausschnitt aus unserer neuen Lesung auf Radio 3, Zu lieben. Das ist das neue Buch von Ulrike Dresner, mit der ich jetzt verbunden bin. Viele Fragen, die Sie da aufwerfen, Ulrike Dresner. Sie erzählen in Ihrem neuen Buch auch eigentlich gleich 2 Liebesgeschichten. Das ist die Geschichte von der wachsenden Liebe zu Ihrer Adoptivtochter und die vergehende Liebe zu Ihrem Ex-Mann. Wann war Ihnen klar, dass das Ganze mal aufgeschrieben werden sollte?
Das war ein Prozess. Ich hatte dann irgendwann die Idee, das eigentlich am liebsten tatsächlich mit meiner Tochter gemeinsam zu schreiben. Also, dass wir.
Oh, da ist uns die Leitung abgebrochen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Wir versuchen es weiterhin. Wir sind im Gespräch mit Ulrike Dresner, die uns jetzt per Telefon zugeschaltet ist. Und wir hoffen mal, dass die Leitung mitmacht. Ulrike Dresner, Sie haben gerade schon ein bisschen erzählt über Ihr neues Buch Zu lieben, dass das Ganze ein Prozess war. Ich fragte Sie danach, wann der Zeitpunkt gekommen war oder warum vielmehr. Eine Geschichte über die Adoption, über die Liebe als solche zu verschiedenen Menschen aufzuschreiben.
Ja, meine Tochter hatte dann aber gesagt, sie möchte das eigentlich nicht machen. Sie erinnert sich vor allen Dingen auch nicht aus ihrer Zeit vor der Adoption. Und guckte mich so an und ich dachte dann, naja gut, mal abwarten. Und irgendwie vor 2 Jahren, das ist ja manchmal einfach ein Gefühl beim Schreiben, war das Thema da und der Text fing an. Und ich habe den Anfang überhaupt auch gesprochen, ins Handy gesprochen. Ich war selber so überrascht davon. Und im Endeffekt ist das Buch entstanden. Meine Tochter kennt es, hatte auch ein absolutes Vetorecht. Und dann wurde mir jetzt erst deutlich, dass das eigentlich wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt war, weil das Kind jetzt einfach erwachsen ist. Und das war so ein sich schließendes Zeitfenster. Das war mir nicht bewusst, aber ich bin ganz froh, dass ich das sozusagen auch aus dieser gemeinsamen Mutter-Kind-Verbundenheit heraus schreiben konnte, aber mit genug Abstand.
Was wirklich auffällt, wenn man das Buch in der Hand hält, ist, drauf steht als Unterzeile Roman. Roman ist allerdings durchgestrichen. Und wenn man dann weiterblättert, wird man feststellen, es gibt immer wieder Passagen oder einzelne Worte, die durchgestrichen sind, aber eben in diesem Text so durchgestrichen dastehen. Das hat man ja nicht häufig. Wie ist das zu erklären? Ist das möglicherweise irgendein Zusammenhang, der sich durch das Vetorecht Ihrer Tochter erklärt? Oder gibt es dafür andere Erklärungen?
Das Vetorecht, das war schon ernst. Also die Passagen sind ganz weg, wenn sie ein Veto eingelegt hat. Und das hat sie nur einmal und das war eine Kleinigkeit aus meiner Sicht. Aber die Frage, die Sie stellen nach den durchgestrichenen Wörtern und dem durchgestrichenen Roman, das hat tatsächlich etwas mit der Schreibhaltung, der Schreibauffassung zu tun. Ich erzähle ja eine wirklich erlebte Geschichte, es ist Autofiktion. Und ich glaube, dass eben beide Bestandteile dieses Wortes wichtig sind. Das Auto, das selbst Erlebte und die Fiktion dabei. Hm. Weil man erinnert sich und da kommt immer Fiktion ins Spiel. Und mein Ich, das sucht ja die ganze Zeit nach einem Verhältnis zu diesem Kind, nach einer Form zum Beispiel zu kommunizieren, ohne Sprache zu benutzen, weil das Kind einfach kein Deutsch versteht. Und immer wieder begegnen der Erzählerin in ihrem eigenen Kopf ja auch so viele Klischees über Kinder oder über das, was passiert oder wie man sich verhalten soll. Und die tauchen auf und werden durchgestrichen, weil sie ihr als diese Klischees nicht genügen. Aber ich glaube, das ist wichtig, diesen Prozess zu zeigen. Wohin bewegt man sich, wenn man tatsächlich anfängt, nochmal neu über Elternschaft und Kindschaft nachzudenken?
Ich fand das ein ganz interessantes Stilmittel, das Sie da genutzt haben, weil man ja anfängt, auch selber nochmal als Leserin, als Leser zu reflektieren, wie man selber zu dem steht, was Sie da durchgestrichen haben. Wie haben Sie das dann tatsächlich umgesetzt wissen wollen in der gesprochenen Lesung durch Nina Kunzendorf? Wie geht man mit einem solchen Stilmittel dann in der hörbaren Fassung um?
Ja, das über die Stimme zum Beispiel, und ich habe jetzt natürlich das auch nicht weiter nachkontrolliert, ob sie das immer so gemacht haben, aber das war eigentlich im Vorfeld, gab es ja auch ein Gespräch und Überlegungen, wie man mit diesen verschiedenen Dingen umgeht. Es gibt Buchstabenbilder im Buch, die kann man nicht sprechen, die sind weggefallen und ich kenne das aber aus der Poesie und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man eben auch mitgenießt, dass eine Hörfassung etwas anderes ist als eine Schriftfassung.
Sie hatten schon kurz angedeutet, dass das Buch ganz viele Themen anspricht. Es geht um Elternschaft und ums Muttersein. Es geht aber auch um Fragen von Rassismus, um ihr eigenes Weißsein, um westliche Privilegien. Man gewinnt auch den Eindruck, dass diese Art von Elternschaft sie sehr stark verändert hat, dass sie sich mit neuen Fragen konfrontiert sahen. Vielleicht sogar noch viel stärker als die Elternschaft zu einem leiblichen Kind. Ist das so?
Ich habe doch die Erfahrung, mit einem, ich sage immer, nicht grünäugigen Kind durch die Welt zu gehen, so viel gelernt über meine eigene Identität und vor allen Dingen über die weiße Bubble, die weiße Blase, in der ich davor gelebt habe, obwohl ich dachte, das tue ich nicht, sondern ich bin aufgeklärt und ich bin keine Rassistin, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte das unbedingt weitergeben. Denn es ist einfach etwas anderes, wenn man über Jahre hinweg Mikrorassismus erlebt, manchmal auch gut gemeinte Dinge wie, ja, mein Kind ist 5 Jahre alt, steht neben mir, ich sage, das ist meine Tochter und die Menschen drehen sich zu meinem Kind und sprechen Englisch mit ihm. Das ist gut gemeint und ganz schlimm in der Auswirkung, das zu beobachten und einfach anzuregen auch nochmal, wie selbst der eigene Blick bestimmt ist durch koloniale Machtverhältnisse und ihre Nachwirkung. Und was es bedeutet, als jemand, der scheinbar sichtbar anders ist, in diesem Land zu leben, das ist mir ein dringendes Anliegen, gerade auch angesichts der politischen Landschaft, in der wir derzeit stehen.
Ja, es findet sich zum Beispiel auch sowas wie eine Tabelle der verborgenen Zweifel in diesem Buch, wo Sie dann einfach mal auflisten, was Ihnen einfällt an Fragestellungen, die Sie bewegen. Also zum Beispiel, profitieren wir von hunderten von Jahren Kolonialgeschichte? Wenn ja, was tun wir dagegen? Nutzen wir eine Notsituation in Sri Lanka aus? Nehmen wir das Kind jemandem weg? Und so weiter und so fort. Auch daran lassen Sie uns teilhaben. Ihnen scheinen, ich würde es mal in meinen Worten sagen, Antennen und Sensorien gewachsen zu sein durch diese Art von Verbindung mit diesem Kind. Wie sehr hat diese Erfahrung auch Ihr Schreiben danach beeinflusst?
Ich glaube, dass dieses Buch eigentlich die Antwort darauf ist. Einfachheit, Heiterkeit und Wärme. Und ich hätte dieses Buch natürlich ohne diese Geschichte niemals geschrieben. Und als ich jetzt nochmal darüber nachdachte, das war ein schwieriger Weg, ein steiniger Weg mit Schmerzen verbunden, überhaupt sozusagen, Sie hatten es erwähnt, durch die Fehlgeburten, der ganze Paarprozess, das lange, lange Warten auf die Adoption. Und insgesamt aber ist das mein Buch vom Glück geworden.
Ein sehr autobiografisch geprägtes Buch, das ist natürlich klar und deutlich, Sie haben es auch selbst gesagt, aber autofiktional. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Sie derart intim und persönlich sind. Ich erinnere mich an Ihren wunderbaren Text »Eine Frau wird alt«, in dem Sie über die weiblichen Wechseljahre schreiben. Auch das fand ich unglaublich ehrlich. Wie haben Sie dieses Mal diesen Schreibprozess erlebt, wenn Sie sagen, das ist ein ganz großes Glück, dass dieser Text jetzt vorliegt?
Das war sehr anders, weil das Buch, das Sie erwähnten, Eine Frau wird älter, das ist ein Personal Essay und ich habe da auch Kulturaspekte aufgenommen. Ich habe andere Freundinnen, andere Frauen befragt, ihre Stimmen aufgenommen. Und hier ist es ja aber wirklich eine durcherzählte Geschichte aus einem ganz intimen Innenraum, so in einem Familienkernraum, die oszillierte auch für mich beim Schreiben zwischen der Erinnerung an das Jahr 2009, 2010, als wir das Kind adoptiert haben, in Sri Lanka waren. Es verlässt ja also auch diesen deutschen Handlungsraum. Und meine Identität ist eine ganz andere, denn sie ist immer sozusagen in der Bezogenheit auf den Ex-Partner und auf das Kind, wird sie erzählt. Es ist alles relational erzählt und dass das Kind im Raum ist, hat auch die Erzählstruktur verändert. Die Zeichnungen im Buch sind immer Dinge. Und das hat viele kleine Kapitel, das wird man auch hören, weil die Welt sozusagen anders atmet, wenn ein Kind an deiner Seite steht. Und allemal ein Kind, mit dem du nicht sprichst, also mit dem du versuchst, über Dinge zu kommunizieren. Also es ist eine ganz andere, neue Weltordnung in diesem intimen Kleinbereich, aber auch im Großen. Man lebt plötzlich nahe am Äquator, ist umgeben von Fremdheit, Andersheit, von einer schwierigen, weißen Geschichte, mit der man sich auseinandersetzt.
Und Sie haben gerade auch schon gesagt, Ihre Tochter hatte ein Vetorecht an allem, was da aufgeschrieben worden ist. Aber wie gefällt ihr eigentlich das Buch, summa summarum?
Ich glaube, sie ist stolz darauf. Es gibt ein paar Gedichte in meinem Band Subsong. Die bezeichnet sie ohnehin als ihre Gedichte, die handeln von ihr. Und
der Urheberrechtsstreit der innerfamiliären.
Genau, jetzt ist sie älter und sagt das nicht mehr so ganz, aber das ist ihr Buch.
Das sagt die Schriftstellerin Ulrike Dresner. Zu lieben, so heißt ihr neues Buch, erschienen bei Penguin, 352 Seiten, 24 €. Derzeit bei uns als Lesung zu hören und das dann bis zum 17. Oktober, immer montags bis freitags um 13.30 Uhr und dann noch einmal als Wiederholung um 23.30 Uhr. Ulrike Dresner, danke für das Gespräch auf Radio 3.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Ciao, ciao.
Ciao.